Ja, dem Psalm 1. Ich denke, nehme an, dass jeder hier eine Bibel hat. Den würde ich hier mal aus der Zürcher Bibel vorlesen. Wohl dem Mann, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünde, noch sitzt im Kreis der Spötter, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Blätter nicht verwelken. Und alles, was er tut, gerät ihm wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie die Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der gottlosen Weg führt ins Verderben. Ja, Überschrift war ja gelingende oder verfehlte Lebensplanung. Und da ist die Frage, was ist die gelingende Lebensplanung eines Gerechten? Die Orientierung an Gott und seinem Wort und von einem Gottlosen die Orientierung an sich selbst. An der Stelle kann man natürlich fragen, welche Wirkung hat denn Gottes Wort? Ja, hier geht es ja darum, über sein Wort nachsinnen, Tag und Nacht. Da könnte man jetzt einen ganzen Abend reden, aber ich will nur ein paar Dinge zusammenfassen. Wenn wir bitte mal aufschlagen, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 23.
Das fängt aber mitten im Satz an.
Das macht ja nichts.
Okay. Ich habe jetzt mal runtergenommen. Als sie da wiedergeboren sind, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da ewig bleibt.
Ja, klar, damit Leben entsteht, muss man ja erstmal einen Samen haben. Und hier steht, dass die Wiedergeburt durch einen Samen, nämlich durch Gottes Wort, geschieht. Auch für einen Baum, der braucht ja auch eine Grundlage. Und das ist sicher eine tolle Aussage. Wiedergeburt bedeutet ja, dass Jesus in mein Leben kommt und ich dadurch ein Kind Gottes werde. Von Geburt an ein Geschöpf Gottes, wiedergeboren dann ein Kind Gottes. Ja, also eine Wirkung von Gottes Wort ist eine Wiedergeburt. Dann machen wir einen Sprung zu Johannes 17, Vers 17. Das ist das Johannesevangelium, das steht wieder weiter vorne. Ja, wenn wir wieder jemand haben. Nehmen. Oder wenn die Corinna der Vorleser wird.
Ich lese gerne. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit.
Ja, das heißt, durch das Wort Gottes entsteht die Wahrheit, dadurch, dass ich geöffnete Augen bekomme und das verstehe, was ich vielleicht zwar vorher gehört habe, aber nicht verstanden habe. Das fand ich so nett. Wir hatten hier einen ehemals Vorsitzenden auch, der aus dem Württemberger Raum kam und dann hier in einem Hausbibelkreis war bei uns. Und das fand ich schön. Die gingen immer alle 4 Wochen wieder nach Hause, um mal zu hören, wie es da aussieht, auch in Gottesdienst. Und dann sagte er seiner Frau, hör mal, dieser alte Pfarrer, der predigt ja wunderbar. Und dann sagt sie, der predigt schon immer so. Ja, was war jetzt der Unterschied? Inzwischen war er zu einem persönlichen Glauben gekommen an Jesus und hat das verstanden, was er sagte. Und vorher war er nur Gottesdienstteilnehmer und hat das gehört. Ja, fand ich also gut. Es führt in die Wahrheit, indem ich Gottes Wort erkenne als die Wahrheit. Und das ist ja etwas, was sich nicht verändert. Im Unterschied zu unseren Politikern, die ja oft auch Märchen erzählen oder Dinge, von denen sie gestern Morgen nicht mehr wissen, was sie gestern gesagt haben, ist das hier die Wahrheit, weil sie auch morgen noch gilt. Ich bin in Ewigkeit derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Den nächsten Vers schlagen wir nicht auf, den kennen fast alle auswendig. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das heißt, durch Gottes Wort bekomme ich Orientierung im Leben. Und das ist sicher gut, wenn man weiß, wo es lang geht und was richtig ist. Ja, den nächsten Vers, den schlagen wir wieder auf, auch in dem Psalm 119, Vers 11. Ja, wenn die Corinna, bitte Vorleser, bleibt.
Meinem Herzen, auf dass ich nicht wieder dich sündige.
Ja, ganz interessant. Bertha Isselmann, wer sie kannte, der sagte mal, ein geprägtes Wort prägt sich aus. Ja, ich präge mir dein Wort ein, damit ich nicht gegen dich sündige. Das heißt, das eingeprägte Wort hat eine Wirkung in meinem Lebensalltag und Stil. Ich bin immer dafür, dass man auch Bibelverse auswendig lernt, wobei die meisten Leute immer sagen, das ist viel zu kompliziert, das schaffe ich nicht. Wobei sie auch von ihrer Bankkarte kennen sie auch noch die Sicherheitsnummer und noch die eine oder andere Telefonnummer von früher. Also ganz so mit dem Auswendiglernen ist es doch nicht auf die Seite geschoben. Aber dann machen wir gleich mal einen kleinen Test, dem Psalm 33, Vers 4. Also Psalm haben wir schon, muss man nur noch ein bisschen zurückblättern. Psalm 33, Vers 4. Ja, wobei es wichtig ist, wenn man Bibelverse auswendig lernt, sie mit der Bibelstelle zu lernen, damit man sie auch wiederfindet oder weitersagen kann. Ja, wenn ich jemand sagen würde, da der Herr Müller, der wohnt in der Beethovenstraße, ich weiß nicht, wie viele Nummern es da gibt, vielleicht 100, da hätte man schon was zu suchen. Aber wenn ich die Nummer sagen würde, braucht man überhaupt nicht suchen. Ja, also lernen mit dem Vers. Und ich behaupte jetzt mal, dass in den nächsten 2 Minuten nahezu jeder von uns das gelernt hat. Den Wortlaut und die Bibelstelle. Mal sehen, ob es stimmt. Ja, es geht los. Ja, jetzt sind wir 2 Minuten rum. Kann uns jemand das Wort mal sagen, samt Bibelstelle?
Das heute
hier,
ja.
Ja? Ja, sagen, nicht vorlesen.
Ja. Denn des Herrn Wort ist wahrhaftig. Und wer es zusagt, das hält er gewiss.
Wo steht das? Ja, Psalm 33, Vers 4. Ja, ist also wichtig, den Wortlaut wörtlich zu haben, nicht ungefähr. Ja, könnte es nochmal jemand sagen mit, bitte?
Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig und all sein Blut ist treue, Psalm 33, Vers 4.
Ja. Ja, das muss man natürlich irgendwann wiederholen, sonst ist es verschwunden. Und um es wieder zu finden, ist manchmal gut, einen Bibelvers auch zu unterstreichen. Da jeder von uns ein optisches Gedächtnis hat, ich lese schon seit vielen Jahren, um nicht zu sagen Jahrzehnten, immer diese Zürcher Bibel, kaufe mir allerdings immer wieder eine neue, wenn ich die alte da durchgelesen und angemalt habe. Aber von daher weiß ich immer, der Vers steht irgendwo in der Mitte links und ist blau eingerahmt. Und so finde ich den, selbst wenn ich nicht mehr genau wüsste, wie er ist, würde ich den sofort finden. Ja, was wirkt Gottes Wort noch an uns? Da gibt es diesen bekannten Abschnitt in Epheser 6, Vers 17. Der ist sehr wichtig. Epheserbrief ist wieder etwas weiter hinten. Da geht es um die sogenannte Waffenrüstung Gottes.
Und nehmt das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.
Ja. Vorher wird die ganze Waffenrüstung beschrieben mit Schuhen, Panzer und Schild und Helm. Aber die einzige Waffe dabei ist nur das Schwert. Und das ist das Wort Gottes. Ja, den Helm hat sie schon weggelassen. Ja. Ja, wenn wir also als Christen bewaffnet sein wollen, brauchen wir ein Schwert. Wobei es nichts nützt, wenn das Schwert zu Hause liegt, wenn man irgendwo in einen Kampf gerät, sondern man muss das Schwert dabei haben. Deshalb ist es auch wichtig, Gottes Wort auswendig zu lernen, um es in entsprechenden Situationen für sich selbst einsetzen zu können. Es nützt nichts, wenn ich weiß, ich habe da mal irgendwas gehört, sondern das Schwert kann ich einsetzen, auch wenn ich zum Beispiel spüre, ich werde sehr unruhig. Ja, da kann ich mir ein Wort sagen, fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Oder ein ähnliches Wort. Ein Schwert einsetzen, denn hier geht es um einen Feind in der unsichtbaren Welt. Und er greift einem meistens in Gedanken an und in Gefühlen. Aber da kann man etwas dagegen setzen, Gottes Wort. Ja, als Schwert. Und jetzt noch einen sehr schönen Vers, den Psalm 40, Vers 9.
Zum Schwert wollte ich noch was sagen. Die Jugend spielt ein Spiel, das heißt Schwert schlagen.
Ja.
Dann wird die Bibel hochgehalten, dann wird die Bibel an die Stelle gesagt, 1. Korinther 13, Vers 5. Dann wird gesagt, suchen, und dann suchen alle um die Wette. Und wer es als schnellstes gefunden hat, der darf ihn dann vorlesen. Nennt sich Schwert schlagen, damit man schnell lernt, die Bibel auch aufzuschlagen.
Ja.
Wird immer noch gespielt. Genau, die Kümmlings waren immer am schnellsten. Wenn die dabei waren, hatte keiner ja.
Chance. Gut, Psalm 40, Vers 9. Werden wir das auch gerade noch mal hören?
Dein Willen, mein Gott, tue ich gern, und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen.
Ja, das heißt, Gottes Wort motiviert zur Mitarbeit, zum Tun. Deinen Willen tue ich gern. Oder bei mir heißt es, ich habe Lust, deinen Willen zu tun. Das ist ja schön, wenn man zu etwas Lust hat, dann muss man sich da nicht zwingen, sondern das geht einfach von selbst irgendwo weiter. Und Gottes Wort führt uns also in die Richtung von Gottes Willen und ich denke auch zur Mitarbeit, dort wo er uns einsetzt. Ja, jetzt geht es um das Thema stille Zeit. Da gibt es ja viele Christen, die am Lauf des Tages eine bestimmte Zeit haben, wo sie Gottes Wort lesen und beten. Als ich zum Glauben kam, habe ich das immer mal so hin und her geschoben im Lauf des Tages und dann manchmal festgestellt, naja, heute war anscheinend gar keine Zeit dafür. Bis ich dann sagte, habe ich mal eine Andacht gehört bei uns in der SMD, wo einer sagte, ich lese jeden Tag die Bibel, egal ob mir das jetzt gerade Spaß macht oder nicht. Und da sagte ich, gut, was der kann, das kann ich auch. Und habe also jeden Tag die Bibel gelesen und festgestellt, je länger ich sie lese, desto mehr macht mir das Freude. Stille Zeit, ich mache das normalerweise morgens, so auch wie wenn man eine Gitarre gebraucht, ist immer gut, wenn man sie vorher stimmt und nicht erst hinterher, wenn die Leute alles gehört haben und feststellen, da stimmte irgendwas nicht. Ja, stille Zeit macht jeder ganz verschieden, mancher mit Bibelleseplan, mancher nur so. Ich sag mal was von mir, das muss man nicht nachmachen, aber ist vielleicht eine kreative Idee. Ich benutze für meine stille Zeit 7 Buntstifte. Ich sagte ja, dass ich meine Bibel bunt male. Also der Hauptstift ist dieser blaue Stift. Das heißt, damit unterstreiche ich alles, was wichtig ist für mich. Aber dann habe ich einen braunen Stift. Damit unterstreiche ich alles, was da so mit Sünde in Verbindung steht. Und einen schwarzen Stift, da unterstreiche ich die Auswirkungen von Sünde. Also wie sich das dann im Leben irgendwo rächt, was dabei rauskam. Aber, Entschuldigung, ich hatte hier vorhin die richtige Farbe erwähnt, aber einen falschen Stift genommen. Der rote Stift ist natürlich Vergebung und Christwerden. Und ja, dann habe ich hier noch einen Stift für die Endzeit, was damit zu tun hat, lila Stift. Und da ich auch sachliche Dinge liebe, historische Aussagen unterstreiche ich mit grünem Stift oder auch besondere Namen. Und dann habe ich noch einen gelben Stift für irgendwelche Beispiele. Also das Menschentage sind wie das Gras, erblüht wie die Blumen des Feldes. Das wäre ein Beispiel zum Beispiel. Das könnte ich dann gelb unterstreichen. Und wenn ich dann in meine Bibel reinblicke, sehe ich sofort, in welche Richtung irgendetwas läuft. Das muss man also so nicht nachmachen, aber unterstreichen empfehle ich immer, egal mit welcher Methode oder welchem Stift, weil wir alle ein optisches Gedächtnis haben. Und wenn ich dann irgendeinen Vers im Johannesevangelium suche und nicht mehr genau weiß, wo ich den finden kann, muss ich wieder von vorne sehr vieles lesen und vielleicht habe ich dazu gar keine Lust. Ja, wenn ich dann etwas gelesen habe, ich lese meistens ein Kapitel, ist also relativ viel, aber dann schreibe ich mir hier einen Satz davon in so ein kleines Heftchen unter dem Datum dieses Tages. Das ist keine Inhaltsangabe, sondern ein Satz, der mich besonders beeindruckt hat. Es kann sogar ein Nebengedanke sein in diesem Kapitel, aber von jedem Kapitel schreibe ich mir da also einen Satz hinein, weil sich das dann auch tiefer einprägt. Ja, wie der Einzelne seine stille Zeit macht, ist natürlich ganz verschieden, auch wie lang sie ist. Aber ich denke, sie ist wichtig. Als ich zum Glauben kam, war ich ja Theologiestudent. Und wer unser Studium kennt, weiß, da ja, ist die Bibel oft sehr kritisch auseinander dividiert wird und dadurch auch viele Zweifel entstehen können an diesem persönlichen Verhältnis zu Gott. Also ich kannte jetzt Jesus, hatte aber doch immer noch Zweifel, die so rauf und runter gingen. Ich habe aber eben nicht regelmäßig die Bibel gelesen. Und als ich dann anfing, sie regelmäßig zu lesen, wurden diese Zweifel immer kleiner. Und ich merkte, aha, da ist eine gute Linie drin. Denn das Wort Gottes schafft auch Glaubensgewissheit. Und da habe ich mir oft einen Vers vorgelesen aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 12 und 13. Das heißt, es sind sogar zwei Verse. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 12 und 13. Ja, okay. Gut, ja.
Vorhin habe ich mich getraut, weil ich gesehen habe, du hast komplett.
Ja, dann hören wir das.
Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt. Euch, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes.
Ja, und wenn du Vers 12 auch noch liest.
Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht.
Ja. Und mit diesem Vers hat sich meine Gewissheit wieder stabilisiert. Habe ich geschrieben, also eine schriftliche Gewissheit, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Sehr interessant, die meisten Leute wissen das nicht. Ja, die haben ein großes Fragezeichen. Vielleicht gibt es ja sowas, vielleicht auch nicht. Aber als Christ weiß ich, so ist es. Ja, sehr schön. In dem Psalm 1 steht ja noch, geht es ja los, wohl dem, der nicht wandelt, und dann kommen drei Verneinungen. Das ist natürlich die Frage, sind die heute auch noch so, oder habe ich da eine andere Frontstellung, was ich verneinen würde, wo ich mich zurückziehen muss? Der Rat der Gottlosen, das ist natürlich schwer zu finden. Ich denke, bei uns spielt die Aufklärung eine große Rolle. In der Aufklärung wurde sozusagen die Metaphysik beerdigt. Das heißt, Metaphysik ist ja das, was ich nicht sehe, was aber in der Physik doch da ist. Und da wurde Gott praktisch in den Hintergrund geschoben und an seiner Stelle die Vernunft in den Mittelpunkt geschoben. Ja, und das geschieht auch heute oft, auch wenn man sich mit der Bibel auseinandersetzt, dass die Leute vernünftig herangehen, aber eigentlich müsste man geistlich herangehen, weil man sie sonst möglicherweise missversteht. Ja, Aufklärung. Oder was könnte noch ein Rat der Gottlosen sein? Hast du was, bist du was? Ja, dass man einfach dem Erfolg nachjagt. Wobei es interessant ist, auch so den Weg von berühmten Leuten zu verfolgen, wenn die Erfolg hatten. Und wie hieß es so, wenn ich oben am Berg bin, dann kann es nur noch runtergehen. Und da sieht man dann auch manchmal, wo es dann wieder runtergeht. Ja, der Weg der Sünde. Da können wir natürlich Thema Nummer 1 nehmen. Ich habe mal als Schüler habe ich bei mehreren Firmen gearbeitet, unter anderem auch bei einer Firma, die so kleine Luftdruckprüfgeräte für Autoreifen herstellte. Da musste so Messingreifen da zerschneiden, so Messingrohre, Automat bedienen. Und da war natürlich eine Klima. Ich war in der Herrenabteilung, einige von uns Schülern waren in der Frauenabteilung. Und die Gesprächsthemen waren also immer unter dem Strich. Wobei die in der Frauenabteilung noch weiter unter dem Strich waren als die bei den Herren. Ja, also Thema Nummer 1 ist ja auch Thema in unseren öffentlichen Medien. Wenn man da auf irgendwelche Knöpfe drückt zu einer gewissen Uhrzeit, kann man ja auch vieles in diesem Thema hören. Und das ist sicher nicht immer hilfreich. Ja, Kreis der Spötter. Das ist natürlich eine Frage, wo das ist. Jemand sagt immer, bei uns wird diffamiert statt differenziert, auch in den öffentlichen Medien. Es wird diffamiert statt differenziert. Differenziert könnte man ja die Fakten vorholen, aber diffamiert heißt es, sie werden gleich irgendwo einsortiert und verurteilt, je nachdem, was da der Fall ist. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, davon sollte man sich trennen. Und ich behaupte mal, dass auch wenn jemand zum Glauben kommt, es auch in seinem Leben einige Trennungen geben kann. Dass er sich vielleicht trennt von manchen Bereichen seines eigenen Lebensstils, den er bisher geführt hat. Dass Gott ihm vielleicht irgendwo klar macht, in diese Gruppe gehörst du nicht mehr rein. Oder diese Aufgabe, die du da übernommen hast, ist für dich absolut unnötig. Jetzt gäbe es noch viele andere Beispiele dieser Art. Oder eben auch diese Internetsendung, die du immer guckst, ist auch nicht gut für dich. Insofern gibt es durchaus auch im Leben von Gläubigen solche Trennungsphasen, wobei ich die jetzt nicht immer in diese drei Teile hier, Spötter und Gottlos und Weg der Sünder, einteile, aber auch ganz persönlich. Und mancher erlebt auch, wenn er dann anderen, seinen ehemaligen Freunden, seinen neuen Glauben mitteilt, dass der Freundeskreis sich verkleinert. Teilweise sogar in der eigenen Familie, dass man etwas erstaunt ist über das, was man da hört. Bis es sich vielleicht im Laufe der Jahre verändert, dass derjenige sogar dankbar ist, dass er das hört, was er ursprünglich abgelehnt hat. Ja, dann die Blätter verwelken nicht. An der Stelle ein nettes Beispiel. Meine Frau und ich waren ja nach der Pensionierung in Ecuador in einer deutschen Auslandsgemeinde und da war auch eine Sekretärin, deren Mann Künstler war und immer noch ist. Der hat ja sogar in Deutschland eine Ausbildung, da war sogar ein gewisser Herr Beuys noch beteiligt und er wohnte da irgendwo da im süddeutschen Raum bei einer sehr netten Familie und als es Herbst wurde, hatte er sich einen Spaten geschnappt und wollte im Garten einige Bäume ausmachen, weil die ihre Blätter verloren haben. Zum Glück haben das die Gastgeber gerade noch rechtzeitig gesehen und konnten ihn daran hindern. Ja, was war sein Problem? Er lebte in einem Land, Ecuador, wo die Bäume ihre Blätter nicht verlieren. Ja, die Zitrusfrüchte verlieren die nicht. Insofern, wenn da wirklich ein Baum seine Blätter verliert, dann ist er krank. Insofern muss man hier einen kleinen Situationsvergleich machen. Also das ist ein schöner Psalm, aber an der Stelle sind wir ein bisschen anders gestrickt. Also es wird noch 3 Monate dauern oder 2, da verlieren unsere Bäume die Blätter. Aber hier geht es ja darum einfach, dass wir sozusagen in der Segensspur Gottes bleiben und da nicht irgendwo anfangen zu verwelken und nicht mehr weiter zu wissen. Ja, und dann heißt es, dass wir Frucht bringen. Frucht ist natürlich ganz verschieden, wie die sich auswirkt. Die bekannte Stelle, die viele kennen, ist Galater 5, Vers 22. Aber wir lesen sie mal, auch wenn es viele auswendig können und kennen.
Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung.
Ja. Die Frucht des Geistes, der erste Punkt ist Liebe, Freude, Friede. Also eigentlich sind es alles Dinge, die jeder Mensch gerne haben möchte. Vielleicht bis auf den letzten Punkt, wo es je nach Übersetzung heißt, bei mir Enthaltsamkeit, da sind nicht alle so begeistert davon. Was steht da?
Selbstbeherrschung.
Selbstbeherrschung, ja, das klingt dann schon besser, aber das andere ist auch richtig. Ja, und das ist schön, wenn jemand zum Glauben kommt, dann verändert sich sein Leben. Warum? Weil diese Frucht anfängt zu wachsen. Das ist der Segen für manche Ehe, die plötzlich wieder in Gang kommt, weil da plötzlich Liebe eine Rolle spielt und nicht nur Selbstbehauptung. Oder eben auch, was hier nicht drin steht, ist Vergebung, aber das hat natürlich auch etwas mit Frieden zu tun. Ja, nettes Beispiel, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, aber ich habe es gelesen. Ich kenne die Person nicht. Wo also ein Ehepaar, die Frauen sind ja meistens eher gläubiger und gehen dann auch mal in die Kirche. Und es waren Amerikaner. Sie gingen immer in Gottesdienst und wenn sie nach Hause kamen, hat sie sich mit ihrem Ehemann gestritten. Und der Ehemann machte ihr dann den Vorschlag, ich mache dir einen Vorschlag, bleib zu Hause, da kannst du dich gleich mit mir streiten. Das hat sie natürlich etwas getroffen, aber nach einiger Zeit ist sie tatsächlich zum Glauben gekommen an Jesus. Und da hörte das natürlich auf. Aber interessant ist, woran der Mann merkte, dass sie wirklich zum Glauben gekommen ist. Nicht nur, weil sie eben dann so Zettel ins Hemd steckte, ich liebe dich und solche Dinge, wie Amerikaner das vielleicht eher tun als Deutsche. Nein, sie ist morgens mit ihm aufgestanden und hat ihm das Frühstück gemacht. Ja, vorher musste er alleine aufstehen und sich selber das Frühstück machen. Und dann merkte er, ah, das ist wirklich echt. Und dann fing er an, sich auch dafür zu interessieren. Die Frucht des Geistes kann manchmal ganz klein anfangen, aber sie kann natürlich auch große Auswirkungen haben. Wir haben Freunde, wobei er auch Pastor war, jetzt auch schon in Rente ist, einer freien Gemeinde, und seine Eltern kamen in ein Altersheim. Und im Altersheim, wenn die Leute älter werden, werden sie ja nicht immer einfacher. Da gab es also eine sehr schwierige Frau in diesem Altersheim. Und die Mutter von unserem Freund, die war da unten mal in dem Bügelraum, also sie konnten auch noch selber was herstellen dann. Und da war gerade auch diese Frau. Und irgendwie gab Gott ihr so diesen Impuls, sie legte den Arm so um die Schulter und sagte, eigentlich sind Sie doch eine ganz liebe Frau. Am nächsten Tag stand diese Frau vor ihrer Zimmertür und sagte, das war so schön gestern, als Sie den Arm um mich gelegt haben, können Sie das nochmal tun? Ich sagte, dann kommen Sie rein. Und hat sie es natürlich nochmal getan, aber es blieb ja nicht bei dem einen Mal. Da wurden mehrere Male draus. Und dann ist diese Frau ganz langsam zum Glauben gekommen an Jesus. Und da sagt sie, aber wenn Sie jetzt an Jesus glauben, können Sie sich natürlich nicht mehr streiten. Und überlegen Sie mal, mit wem Sie am meisten gestritten haben. Und dann kaufen Sie mal einen Blumenstrauß und bringen den zu dieser Frau. Sie hat also einen Blumenstrauß gekauft, hat bei dieser Frau geklopft. Die war natürlich völlig verblüfft, sie vor der Tür zu sehen. Und er hat ihr den Blumenstrauß überreicht. Und ja, das Verhältnis sozusagen entspannt. Und das schlug in diesem Altersheim ein wie eine Bombe, sodass da ganz viele ältere Leute zum Glauben kamen an Jesus. Ja, eigentlich nur durch das veränderte Leben einer sehr schwierigen Frau. Ja, jemand sagte, wenn jemand sagt, ich habe Jesus aufgenommen, und er bleibt in allem der Gleiche, dann hat er sich getäuscht. Klar, weil Jesus anfängt, das Leben zu verändern. Das ist sehr verschieden, wie er das tut, aber er tut es eigentlich immer. Ja, noch zwei schöne Stellen zum Thema Wachstum ist der Psalm 92. Psalm 92, Vers 15 und 16. Ja, also noch Frucht im Alter, das ist also ein Vers, der für mich auch noch gilt. Und das ist ja schön, dass eben diese Frucht bringen nicht aufhört.
Und sie werden auch noch blühen.
Ja.
Finde ich auch schön.
Ja gut, davor steht auch noch mehr. Für jüngere Leute ist vielleicht mehr Psalm 52, Vers 10. Psalm 52, Vers 10.
Ich aber bin ein üppiger Ölbaum im Hause Gottes. Ich vertraue auf Gottes Güte immer und ewig.
Ja, ein schönes Bild. Wie ein grünender Ölbaum im Haus Gottes bin ich. Und ich verlasse mich auf Gottes Gnade immer und ewig. Wir hatten mal einen Besucher hier, der ein Grußwort sprach, wobei unsere Gemeinde schon etwas kritisch sah, aber macht ja nichts. Er hat ein gutes Beispiel gebracht. Er sagte, ein gesunder Baum hat jedes Jahr neue Triebe. Ja, und dem konnte ich natürlich sofort zustimmen und dachte auch, eine Gemeinde ist ja auch ein Baum im gewissen Sinne. Und da kann es auch immer wieder neue Triebe geben. Und das war ja schon ermutigend. Ja, das war jetzt mehr so über den Weg des Gerechten. Aber es gibt ja auch noch den Weg des Gottlosen. Dann ist natürlich die Frage, wodurch ist ein Gottloser gekennzeichnet? Ja, da würde ich mal ganz vorne in der Bibel anfangen. 1. Mose 3, Vers 5. Die Geschichte kennt jeder. Ja, haben wir auch jemanden, der es laut vorliest? Ja, Corinna, kannst du nochmal?
Da sah die Frau, dass es köstlich wäre, von dem Baum zu essen, dass der Baum eine Augenweide war und dann verlockte. Und dazu verlockte, klug zu werden. Sie nahm von seinen Früchten und aß und gab auch ihrem Mann, der bei ihr war.
Ja, mir ging es eigentlich nur um den Vers 5. Da heißt es, ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ja, das heißt, dort, wo die Verbindung zu Gott gelöst wurde, führe ich ein selbstbestimmtes Leben und habe meine eigenen Maßstäbe. Ja, ist die Frage, wie kann man immer ins Schwarze treffen? Ganz einfach, ich schieße irgendwo hin und wo es dann angekommen ist, male ich eine Zielscheibe außenrum. So kann ich immer ins Schwarze treffen, indem ich meine eigenen Ziele irgendwo produziere. Wobei auch ein Gottloser ja durchaus ein ganz normales Leben führen kann. Ich dachte gerade an dieses Matthäus 7, das lesen wir nicht, das im Haus auf dem Felsen, Haus auf dem Sand. Äußerlich können die zwei völlig gleich aussehen, die können sogar gleich gebaut sein. Nur am Ende ist das Ergebnis etwas verschieden. Ja, die Definition von Sünde, gibt es mehrere davon. Das griechische Wort für Sünde heißt Hamartia und heißt Zielverfehlung. Ja, in meiner Familie sind ja einige Lehrer, also meine Frau war Lehrerin, unsere Tochter ist Lehrerin und unser Sohn auch. Und da sagte gerade die Tochter, da gibt es manchmal Leute, die schreiben dann zu irgendeinem Thema, wunderbar. Nur könnte man drunter schreiben, Thema verfehlt. Ja, haben einfach was geschrieben, was gut klingt, aber hatte mit dem Thema nichts zu tun. Und so ein gottloses Leben kann ja durchaus sehr schön aussehen. Aber wenn es am Ende heißt, Thema verfehlt, dann ist natürlich alles umsonst. Es gab mal eine Olympiade, ich weiß nicht genau, ob sie in Amsterdam oder Paris war. Da war der Marathonlauf, der wird ja meistens gewonnen von einem Afrikaner. Und da war auch ein Afrikaner, der also den anderen richtig davon lief. Und als er dann in das Stadion lief, haben die Leute schon geklatscht, weil er so einen riesen Vorsprung hatte vor den anderen. Aber dann hat er einen Fehler gemacht. Ein Stadion hat ja so eine ovale Rundung und die kann man entweder so rumlaufen oder so rum. Und irgendwo war da wahrscheinlich ein kleiner Hinweis oder war sowieso unterrichtet, er ist auf jeden Fall andersrum gelaufen und wurde disqualifiziert. Er war der schnellste Verlierer. Ja, und so kann man sagen, unser Leben entscheidet sich oft am Ende. Ja, er hat den Weg, das Wegzeichen nicht beachtet. Und Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das heißt, wenn dieses Wegzeichen übersehen wird, wird das Ziel nicht erreicht. Und das ist natürlich bitter und kann ganz normale Leute umfassen. Ja, hier war ja der beste Mann, war das. Aber er war irgendwo ja, an der Stelle nicht gut orientiert. Ja, dann lesen wir noch in Psalm 14, Vers 1 bis 4. Da steht ein bisschen mehr über Gottlose. Das wiederholt sich im Römerbrief nochmal, aber wir lesen den Psalm 14.
Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Sie taugen nichts und sind ein Gräuel mit ihrem Wesen. Da ist keiner, der Gutes tue. Der Herr schaut vom Himmel auf der Menschenkinder, dass er sehe, ob jemand klug sei und nach Gott frage. Aber sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig. Da ist keiner, der Gutes tue, auch nicht einer. Will denn der Übeltäter keiner das merken, wie mein Volk fressen, dass sie sich nähren, aber den Herrn rufen sie nicht an?
Ja, der letzte Satz klingt bei mir etwas noch leichter zu verständlich. Sie essen das Brot des Herrn und rufen ihn nicht an. Das ist eigentlich die Lage unserer Gesellschaft. Sie essen das Brot des Herrn und rufen ihn nicht an. Das heißt, es geht uns allen irgendwo noch brauchbar gut meistens. Aber wo es herkommt, spielt nicht so eine entscheidende Rolle. Ja, aber wir lesen doch noch den Römerbrief. Kapitel 3, Vers 10 bis 18.
Dasselbe sagt schon die Heilige Schrift. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein einziger. Ihre Worte bringen Tod und Verderben. Durch und durch verlogen ist all ihr Reden und was über ihre Lippen kommt, ist bösartig und todbringend wie Schlangengift. Ihr Mund ist voller Flüche und Gehässigkeiten. Sie sind schnell bereit, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung und des Elends. Den Weg zum Frieden kennen sie nicht, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott.
Ja. Ich nehme mal nur den letzten Satz. Bei mir steht, keine Furcht Gottes ist vor ihren Augen. Und das kann man auch für unsere Gesellschaft sagen, dass keine Furcht Gottes ist. Keine Furcht heißt auch keine Ehrfurcht, je nachdem. Bis in die höchsten Regierungskreise, wo Leute stolz drauf sind, dass sie die Hand nicht auf die Bibel gelegt haben, bei ihrer Vereidigung, nach dem Motto, bisher ging es ohne ihn, das wird auch so weitergehen. Keine Furcht Gottes. Und wenn ich Furcht Gottes habe, fange ich an, Gott ernst zu nehmen. Und das ist ja sicher wichtig. Wenn wir schon bei Römer sind, da schlagen wir noch auf, Kapitel 1, Vers 20 und 21. Ja, wenn du bitte weiterliest, ja.
Gott ist zwar unsichtbar, doch an seinen Werken der Schöpfung haben die Menschen seit jeher seine ewige Macht und göttliche Majestät sehen und erfahren können. Sie haben also keine Entschuldigung. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses. Und da sie so unverständlich blieben, wurde es schließlich in ihrem Herzen finster.
Ja, ich denke an diesen Satz, sie verweigern Gott die Ehre. Die Ehre Gottes ist der Sinn des Lebens. Und wenn ich Gott die Ehre verweigere, gehe ich nicht nur an dem Sinn meines Lebens vorbei, sondern eigentlich an der Schöpfungsidee Gottes. Ja, das ist sicher wichtig. Jetzt könnte man natürlich Bibelstellen noch suchen, wo es um die Ehre Gottes geht. Dann nehmen wir nur eine noch dazu. Das, nach dem Römer kommt ja der Korintherbrief, 1. Korinther 10, Vers 31.
Hier. Was ihr auch tut, das tut alles zu Gottes Ehre.
Ja. Ja, der letzte Satz, tut alles zu Gottes Ehre. Das ist die Richtung. Und wenn Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun, in Johannes 15, dann stimmt es natürlich nicht, weil wir ohne ihn vieles tun können. Aber ich kann nichts tun, was Gott ehrt und seinem Willen entspricht, weil ich den gar nicht kenne. Ja, und hier hieß es ja noch, dass man in der Schöpfung erkennt, dass Gott da ist. Und ja, es ist sicher wichtig zu sehen, dass wir Gott ehren können. Ja, noch ein Vers, Epheser 2, Vers 12, der ist sehr gravierend. Um diesen Satz geht es, ohne Gott und ohne Hoffnung. Das ist eigentlich die Aussage von Leuten, die Gott nicht kennen, auch in der Literatur. Ich denke an einen gewissen Herrn Sartre, den viele kennen. Der sagte, der Sinn des Lebens besteht darin, zu erkennen, dass es keinen Sinn hat. Ja, ohne Gott und ohne Hoffnung. Ich zitiere ein Gedicht von Bert Brecht, das habe ich schon öfters zitiert, wo sagt, ich gebe zu, ich habe keine Hoffnung. Die Blinden sagen, es gibt einen Ausweg. Ich sehe. Wenn die Illusionen verbraucht sind, sitzt als Gesellschafter uns das Nichts gegenüber. Ja, eine Bankrotterklärung. Ohne Gott und ohne Hoffnung. Das ist aber jetzt von der höchsten Literatur, aber auch im Kleinen, ist das natürlich genauso. Ja. Das ist natürlich schön, wenn jemand Jesus kennenlernt, bekommt er Hoffnung und Gewissheit des ewigen Lebens und eine positive Ausrichtung. Ja, ich schließe zumindest mit Lukas 3, Vers 16 und 17. Da wird nochmal diese Spreu von dem Weizen getrennt, was ja auch vorhin in diesem Psalm der Ausdruck war. dass die Gottlosen auf dem Weg der Gerechten nicht bestehen, sondern wie Spreu verweht werden. Lukas 3, Vers 16. Das ist eine wichtige Aussage. Johannes der Täufer sagt über Jesus, er wird euch mit Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Ja, die Taufe mit dem Heiligen Geist ist die Wiedergeburt, da der Heilige Geist ja eine Person ist und wenn ich wiedergeboren werde, kommt er in mein Leben. Ja, ich weiß, heute gibt es auch noch eine andere Diskussion um Taufen mit dem Heiligen Geist, aber die will ich jetzt nicht führen. Ja, und dann tauft er aber auch mit Feuer. Und viele denken, das sei dasselbe, taufen mit dem Heiligen Geist mit Feuer. Feuer in der Bibel ist ein Bild für Gericht. Und deshalb kann das schon mal mit dem Heiligen Geist gar nichts zu tun haben. Wenn der Wolfgang bitte nochmal den Vers 17 liest.
Er hat die Wurfschaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen. Den Weizen wird er in die Scheune bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschten Feuer verbrennen.
Ja, Weizen sind die Gläubigen, die sammelt er in seiner Scheune. Und die Gottlosen sind die Spreu, die in das Feuer kommen. Und Feuer ist ja Gericht, auch ganz am Ende noch. Aber manchmal sieht man ja auch heute schon, wie Dinge zerfallen. Ja, also es gibt diese Unterscheidung zwischen dem Gerechten und dem Gottlosen. Oft entscheidet es sich vom Ende her, sage ich mal, obwohl natürlich der Unterschied ja vorher schon da ist. Aber eben auch das schöne Bild, dass die Blätter nicht verwelken und was wir tun, gerät uns wohl. Das heißt, dort, wo Glaube ist, ist auch Segen und Gelingen. Und das finde ich auch schön, dass Gott zum Beispiel eine lebendige Gemeinde schaffen konnte durch sein Wort. Das ist auch ein Stück Segen und dass er das auch weiter tut an verschiedenen Arten und darüber wollen wir ihn loben. Ganz am Ende gibt es natürlich noch einen schönen Vers von dem Paulus, der auch über sein Ende nachdachte, in dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 7. Mal sehen, ob es stimmt oder ich mich vertan habe, aber da habe ich mich vertan, ja. Kapitel 4, Vers 7, ja. 2. Timotheus 4, Vers 7.
Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe Glauben gehalten.
Ja, das sagt er am Ende seines Lebens. Er wusste, dass er wahrscheinlich hingerichtet würde. Den guten Kampf gekämpft. Ja, denken wir nochmal an das Schwert, das Wort des Gottes auch, was wir vorhin hatten. Den Lauf vollendet, das heißt, ich bin nicht irgendwo stehen geblieben, sondern ich bin weitergegangen und den Glauben bewahrt. Ja, das ist auch jemand, der bis ans Ziel gekommen ist. Und das fand ich schön, der Thomas Blöcher, den ja auch manche noch kennen, der früher immer Pfarrer war, der sagte dann von irgendeiner Beerdigung von einem gläubigen Menschen, das ist wieder einer, den Gottes Gnade ans Ziel gebracht hat. Und das wünsche ich eigentlich jedem von uns, dass wir auch einmal den Lauf vollenden und den Glauben bewahrt haben und sozusagen nicht am Ende, sondern am Ziel sind. Aber vorher das Wort Gottes schätzen, es uns einprägen und Gottes Segen erfahren. Ja, würde ich gerade noch ein Gebet sprechen und dann zu einem Gespräch überleiten. Herr Jesus, wir danken dir für die wunderbare Wirkung des Wortes Gottes. Danke, dass du uns zur Wiedergeburt geführt hast. Danke für die Gabe des Heiligen Geistes, danke auch für die Frucht im Glauben. Segne da jeden von uns in deiner Liebe, auch jetzt unseren Austausch hier in unserer Runde. So lobe ich dich. Amen.